Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
So, meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch herzlich zur 88. Folge. Laut der Info auf der Homepage meines heutigen Gastes macht er Musik, ist Grafiker und macht manchmal Dinge, die mit all dem gar nichts zu tun haben. Das klingt doch schon mal nach einem sehr interessanten Gesprächspartner, finde ich. Noch hinzu kommt, dass mir vor wenigen Wochen zu Ohren gekommen ist, dass er hinter der Wiederbelebung eines sehr geschichtsträchtigen Magazins steckt. Die Rede ist von der Raveline. Da bin ich natürlich hellhörig geworden und wollte mehr erfahren. Also habe ich ihn prompt hier eingeladen. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Stefan Gubatz und wünsche euch gute Unterhaltung.
We are the Night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Life. Gemixt mit Schwepps. Let's Schwepps, das Original.
Ein herzliches Willkommen, lieber Stefan, im We Are The Night Podcast.
Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich jetzt auf ein schönes Gespräch. Ich habe vor kurzem gesehen, dass etwas sehr Geschichtsträchtiges wieder zum Leben erweckt wurde und mit sehr viel Freude zwischen den Zeilen konnte ich lesen, dass du da auch ein bisschen was mit zu tun hast.
Ja, tatsächlich. Es handelt sich um die Rückkehr des alten Magazins Raveline. Das war ja vor allem in den 90er und 2000er Jahren gerade in Deutschland sehr relevant, würde ich mal sagen. Gerade so in den Anfangszeiten war das sehr bunt und laut und hat sicherlich auch viel zur Entwicklung dieser ganzen Szene mit beigetragen. Später war das auch durchaus ein Transportmedium für die etwas, sagen wir mal, breiteren Themen. Aber es hat immer viele Leute erreicht. Und wenn ich heute mit vielen Leuten rede, haben alle irgendwie so leuchtende Augen und sagen, oh ja, die Raveline damals. Und ja, ich war früher immer großer Raveline-Leser und komme ursprünglich aus der Provinz.
Da würde ich gerne kurz dazwischen haken, weil lass uns bitte da gleich über die Raveline nochmal sprechen. Aber ich würde jetzt gern erstmal, wenn du nichts dagegen hast, mit dir von ganz vorne starten. Also, wenn ich richtig informiert bin, war dein Weg vom flachen Land erstmal etwas holprig in die Szene und in das Nachtleben. Darf man das so sagen?
Das darf man auf jeden Fall so
sagen. Und du warst erstmal mit dem Punk so ein bisschen verschrieben?
Es war so, ich komme ursprünglich aus Nordfriesland, ne? Und in der Zeit vor dem Internet gab es natürlich irgendwie nur das, was vor Ort einfach so vorhanden war. Und ich habe zwar schon relativ früh gemerkt, so dass gerade so elektronisch generierte Musik, das kann ja auch aus, was weiß ich, Computer- und Videospielen gewesen sein und so, das hat mich irgendwie fasziniert. Und als es dann losging mit so ersten Techno-Sachen wie U96 oder meinetwegen lass das Too Unlimited gewesen sein oder so, ne? Hauptsache, das hat Bum Bum gemacht. Das fand ich schon ziemlich geil. Aber ich hatte niemanden um mich rum, der das mit mir geteilt hat. Und ich hatte aber so aus der Schulzeit einfach viele Freunde, die so einerseits musikalisch so erstmal eher so auf Rock und dann hauptsächlich eben Punk abgegangen sind. Bei uns im Ort gab es auch eine relativ große linke Szene, die sich schnell vermischte auch so mit so Sauf und Fußballpunk und so. Und weil ich einfach viele Freunde hatte, die da unterwegs waren, bin ich da auch so ein bisschen mit reingeraten, ohne dass ich jemals irgendwie wilde Haare gehabt hätte oder ne, eine Kutte, eine Fußballgeschichte. Fußball interessiert mich bis heute nicht so richtig. Aber ich war immer dabei, ne, und habe aber dieses Elektronische immer so ein bisschen wie so ein Doppelleben für mich so gelebt, was auch immer das dann heißen mochte. Also es hatte vor allem mit Musik hören und eben auch selber machen zu tun. Aber so Partys zum Beispiel gab es da oben einfach sehr, sehr wenig. Ich erinnere mich, dass ich so, also was da oben zu der Zeit ganz gut funktioniert hat, waren Goa-Partys. Das ist, ich glaube, auch heute noch so eher, das so im Norden.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Ja.
Verbreitet ist. Da war ich dann auch ein paar Mal, das war mir aber so, da gibt's ja durchaus eine sehr große psychedelische Komponente dabei, die auch durchaus mit Hilfsmitteln zu tun hat. Und das war irgendwie nie so mein Ding, ne? Also dafür war ich dann zu sehr Punk. Also ich habe mich dann lieber an der Bierdose festgehalten als am Fliegenpilz. und dann gab's dann auch irgendwo im Norden dann ab und an mal so eine Party von Gary D, ne, D-Trans Party, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das denn irgendwie was, dann bin ich mit ein paar Leuten hingefahren, das war aber auch eher so, weiß ich nicht, das entsprach nicht so meiner Vorstellung, ne, da gab's dann so Playback-Auftritte, dass dann irgendwie die Musik aus dem Hintergrund eingespielt wurde und jemand kasperte da am Keyboard rum und so, das war alles nicht so meins, ne, und ich hatte zu der Zeit, gab's bei Viva im Fernsehen die Sendung Hausfrau. Deep. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast.
Ich kenne die, ja.
Du kennst die. Die haben wahrscheinlich alle gesehen damals und die war einfach, also grandios, ne, weil da auch Musik gespielt wurde, die woanders überhaupt nicht stattfand. Und ich erinnere mich, dass ich ja so aus dem Nichts da reingeschaltet habe und da lief gerade Astral Dreams von Laurent Garnier. Und das ist ja wirklich auch irgendwo eine krasse Nummer, wenn man eher nur so melodiöses Popzeug gewohnt war bis dahin. Und das hat mich so fasziniert und nie mehr richtig losgelassen. Ich finde den Track auch heute noch sensationell gut. Und das waren dann eher so meine Sachen, auf die ich versucht habe, ja, mich mit mir so einzuschießen. Und ich hatte aber niemanden, der das mit mir geteilt hatte. Das war ein bisschen traurig.
Aber das hat dich dann so abgeholt und infiziert, dass der Weg dann weiterging.
Der Weg ging weiter. Also ich habe, wie gesagt, immer die Raveline gelesen. Später dann natürlich auch die Frontpage, weil die gab es auch am Kiosk. Debug kam dann auch dazu. Und dann habe ich zwischenzeitlich eine Ausbildung zum Grafiker gemacht, zum Mediengestalter. Und dann hat mich eine Freundin, mit der ich zusammen diese Ausbildung gemacht habe, die hier in Opladen bei Köln, bei Leverkusen eigentlich wohnte. Und die sagte, sie ist zurück zu ihren Eltern gezogen und sie macht gerade ein Praktikum beim D2000 Magazin. Und das war ja so in den 90ern, frühe 2000er, schon auch ein relevantes Magazin hier im Rheinland, würde ich sagen. Klaus Bachrohr war da der Herausgeber, den wir so auch kennen. Und die sagte, die suchen einen, der das Booking macht und der Anzeigen verkauft und so. Und dann dachte ich so, wie geil, endlich kann ich da irgendwie in die Szene mal so rein und dann auch noch mittendrin. Klaus Bachrohr sagte mir auch was. Und dann bin ich da hingefahren und habe mich mit Klaus dann zusammengesetzt und er sagte, ja, super, eigentlich kannst du dir aussuchen, was du hier verdienen willst, ne? Je mehr Anzeigen du verkaufst, desto mehr Provision, je mehr Bookings reinkommen, umso mehr zwackst du dir da ab. Und
natürlich.
Ich dachte so, das ist ja das Geilste, was ich jemals erlebt habe. Ne? Also ich habe wirklich ruckzuck alle meine Zelte abgebrochen im Norden und bin nach Köln gezogen, um dann festzustellen, auf der ersten Party, dass ich eben kein Booker war. Also so, ich war von der Party viel faszinierter. Das war irgendwie es war so Hochzeit des Schranz, würde ich sagen. Und da ging es richtig zur Sache. Die war auch im Osten. Also schon eine harte Techno-Party. Und das hat mich so fasziniert. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Ne? Und also dann bin ich da vollkommen abgetaucht. Und eigentlich war so, meine Aufgabe da irgendwie mit dem Veranstalter zu reden und zu sagen, hier können wir nicht nochmal ein Folgebooking machen oder wir haben auch folgende DJs in unserem Roster. Aber das habe ich natürlich alles nicht gemacht. Und gleichzeitig, das ist auch das Problem bei dem Anzeigenverkaufen. Ich hasse es, Klinkenputzen zu gehen. Ne? Also ich mag mich ungerne aufdrängen, sondern ich lasse Dinge viel lieber sich so ein bisschen fügen. Ne? Und das ist natürlich der komplett falsche Ansatz, wenn man Geld verdienen will und wenn man ja
Anzeigen rein. Ich glaube aber, das ist eine Sache, die liegt einem oder sie liegt einem einfach
ganz
nicht.
Genau. Ja. Ganz genau. Und ich habe mir wahrscheinlich einfach in die Tasche gelogen, weil ich dachte so, das ist für mich mein Sprungbrett in die Szene endlich.
War es ja aber auch.
War es letztendlich auch. In der Zeit habe ich dann angefangen, selber aufzulegen und auch live zu spielen, als Live-Act mich ein bisschen, zumindest so im Kölner Raum, ein bisschen bekannter zu machen. Produziert habe ich eigentlich schon immer und auch immer mal so Platten gemacht. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Goa-Platte tatsächlich gemacht in der Zeit im Norden, wo ich heute aber gern den Mantel der Geschichte drüber...
Aber dann hat es ja doch was mit dem Fliegenpilz zu tun.
Ja, nee, es waren einfach die Freunde. Ich habe meinen Freunden immer mal so Tapes gegeben, ne? Und ich habe gemerkt, so wenn ich so ein bisschen Goa-Zeug mache, das kommt dann schon am besten an. Und eigentlich habe ich sogar ein Goa-Album produziert, das ich nie veröffentlicht habe. Das liegt immer noch in irgendeiner Schublade hier oder auf einer Festplatte. Das müsste ich eigentlich mal wieder rauskriegen.
Naja,
aber auf jeden Fall in Köln bin ich dann tatsächlich so in diese Szene reingeraten. Dann hatte ich irgendwie eine Residency im Club Camouflage in Köln. Das war ein wirklich toller Laden, geführt von Dr. Walker, der mit Air Liquide immer mal wieder so populär war. Und der hat wirklich allen Leuten, die irgendwie ein musikalisches Anliegen hatten, eine Plattform geboten. Ne? Also da gab es regelmäßige Jam-Sessions von Leuten, die einen Synthesizer oder eine Groovebox hatten oder DJs. Oder es gab auch eine Veranstaltung, an die erinnere ich mich total gerne, die hieß die DIN A4 Challenge. Und da ging es darum, dass jeder ein Live-Set spielen musste, aber das Equipment musste auf ein DIN A4 Blatt passen.
Oh, das klingt interessant.
Total interessant. Und so diese Konzepte, die da so durch die Gegend flogen, die haben mich schwer beeindruckt. Ne? Und das, also es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Ja, und dann war es aber so, dass das D2000 Magazin sehr schnell dann auch in die Insolvenz ging. Und ich dann auf der Straße saß, mehr oder weniger, hab dann eine Stelle als Grafiker in irgendeiner blöden Agentur angenommen und habe aber parallel immer, naja, mich weiter auch so ein bisschen vernetzt. Und damals war gerade im Internet eine Seite sehr bekannt, die hieß das Technoforum. Das gibt es bis heute noch, technoforum.de, sage ich sehr gerne hier auch nochmal dazu. Und da waren eigentlich alle Leute ja sehr gut vernetzt. Da waren auch durchaus ein paar bekannte Leute da und man hat sich Tracks hin und her geschickt und DJ-Sets und so weiter. Und angeschlossen an dieses Technoforum war eben auch die Seite der Raveline. Und das hing irgendwie alles immer so zusammen. Und dann habe ich Ende 2005, eine Stellenanzeige der Raveline gesehen, dass die gesagt haben, wir suchen Grafiker. So, und dann habe ich gedacht, die meinen mich?
Ja. Ne?
Genau, und dann habe ich mich da also wirklich sehr schnell beworben, in 10 Minuten da irgendwie was runtergeschrieben. Und genauso schnell rief dann tatsächlich auch der Sven zurück, Sven Schäfer, den du ja auch schon in deinem Podcast hattest.
Richtig.
Der ist heute Herausgeber beim Face-Magazin, wo ich heute auch weiterhin arbeite. Das schon mal vorab. Ja, und er rief mich an und sagte, ja, komm noch mal vorbei, unterhalten wir uns. Und dann bin ich glaube, nächsten oder übernächsten Tag nach Datteln gereist mit der Bahn und mit dem Bus. Und dann haben wir uns unterhalten und haben so gemerkt, ja, ich passe da schon irgendwie rein. Und dann sagte er, ja, wann fängst du denn an? Ne? Und ich gesagt, ja, weiß nicht, ich muss ja auch noch kündigen und so. Und dann, ja, würde ich denn heute kündigen? Ne? Und dann sagte er, ja, alles klar, dann sehen wir uns nächsten Monat. Und dann weißt du, ja, gut. Was verdiene ich eigentlich? Ne? So und so. Ja, okay. Und dann, bin ich nächsten Monat nach Datteln gezogen. Aus Köln nach Datteln. Und da haben mich natürlich alle vollkommen für bescheuert gehalten, wie man das nur machen kann. Weil ich weiß nicht, ob du mal in Datteln warst. Hast du die mal besucht?
Nee, dran vorbeigefahren.
Ja, genau. Also es ist wirklich auch eine ganz trostlose Stadt und man merkt der Stadt so ein bisschen den Untergang des Ruhrgebiets auch an, was damals so passiert ist, ne? Dass die ganzen Hütten zugemacht wurden und so. Und in Datteln gibt's vor allem Spielhallen, Solarien, Handyläden, so ein paar Sexclubs. Ne? Einer heißt Nightclub 69. Und die haben ein riesengroßes Schild, das ist auch wirklich sehr lustig. Ich habe gewohnt direkt neben Elkes Green Nightclub. Also ja, und ansonsten einfach viel Leerstand und auch so viel, ja, eher auch so ein bisschen eine vergessene Kleinstadt. Ne? Das ist schon ja. Irgendwie auch so ein bisschen traurig.
Bitter.
Ja, aber die Raveline war eben da und da war ich dann plötzlich im Epizentrum, ne? Im gefühlten Epizentrum und es war genau da, wo ich immer hin wollte, mein ganzes Leben, weil mich das total fasziniert hat mit der Raveline. Das hat sich natürlich irgendwie auch alles so ein bisschen anders dargestellt. Ich habe gedacht, das ist so wie im Hotze-Comic, weißt du, dass da jemand den ganzen Tag auflegt und dann kommt eine riesen Plattenlieferung rein und dann wird irgendwie die Hälfte immer auf Drogen und die anderen verticken gerade parallel irgendwo anders was und so. Und die DJs gehen da ein und aus. So war das einfach gar nicht, ne? Das war so ein Großraumbüro, so ein bisschen eingerichtet mit so Baumarkt-Schick. Und da lief dann die ganze Zeit WDR, was ich wirklich seltsam fand. Also gerade so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Feind ist einfach das normale Radio, ne? Das Nebenbei-Radio. So wie schrecklich, was für schreckliche, egale Musik da einfach läuft, ne? So Musik zum Weghören. Und das lief da einfach so. Und irgendwie eine spielte den ganzen Tag online Poker und also so, das war wirklich schon sehr seltsam.
Du, das zerplatzen meine ganzen Träume, ja. Meine Kindheitsträume.
Ja, ich meine, man muss sagen, also das Büro zum Beispiel von Sven, das war bis unter die Decke gestapelt mit Promos und mit irgendwie, was weiß ich, der hat den ganzen Tag natürlich mit den Leuten telefoniert und also da ging schon auch so ein bisschen, aber eigentlich war das, also hat mich das schon auch so ein bisschen runtergebracht, ne? Und ich muss fast auch ein bisschen behaupten, dass so dieses, wofür ich so gebrannt habe, das habe ich bei einigen da auch gar nicht so gemerkt, ne? Also für viele oder für einige hatte ich schon das Gefühl, das war schon irgendwie ein Job, ne? Alle haben natürlich irgendwie auch so ein bisschen aufgelegt und waren da schon auch so ein bisschen aktiv irgendwie in dieser ganzen Sache, aber so, ich hatte das Gefühl, ich war einfach total heiß und wollte einfach machen und ist ja auch bis heute so geblieben. Deswegen mache ich ja zum Beispiel jetzt die neue Raveline. Ne? Also das, ich habe einfach so dieses Feuer irgendwie für die Sache und das war da nicht immer so gegeben, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestoweniger habe ich mich da schon so reingegroovt und auch gemerkt, so wie man das Ganze nehmen muss. Und dann war es natürlich auch sehr spannend, weil dann war ich plötzlich auf der Mayday, in der Mayday Lounge. Ich glaube, wir haben uns auf der Mayday kennengelernt.
Das kann gut sein. Das kann gut sein.
Ihr hattet ja auch diese Sunshine Live Lounge, wo es auch immer hoch herging und so. Hast du nicht auch, also 2006 habe ich angefangen, ich glaube, du hast da auch aufgelegt, ne, auf der Mayday?
Ich glaube, 2005 war das erste Mal.
Oder 5, ja.
Und dann 2006 dann auch, ja. Und ich glaube, dann sogar in der Arena. Und da hatte ich aber auch echt Schiss in der Hose.
Ja, tatsächlich erinnere ich mich daran, weil ich war natürlich auch, ich habe über alles gestaunt. Ne? Also Mayday war für mich auch immer ein Riesenmysterium, weil ich das auch immer vor allem bei Viva gesehen habe. Die haben das ja immer übertragen. Und dann war ich so mittendrin. Ich war auch einen Tag früher da und habe gesehen, wie die dieses riesengroße Logo da angebracht haben. Ne? Und da wird einem wirklich auch ganz anders. Da wird man ganz ehrfürchtig plötzlich. Und naja, und dann hatte ich einfach diese sehr gute Nacht da auf der Mayday und hab dann beim Gehen nochmal in die Arena geguckt und da hast du gerade aufgelegt und du hast ja wirklich einen ultra harten Sound auch, also so zu der Zeit wirklich, es hat ja wirklich geballert, wie als gäbe es keinen Morgen. Da habe ich mich auch durchaus ein bisschen erschreckt, muss ich sagen, weil ich kannte das auch gar nicht mehr. Natürlich kannte ich Gabba und so, ne? Ja. Oder so keine Ahnung, diese Schranzgeschichten, aber da ging es ja wirklich, ich hatte das Gefühl, da gab es nur noch Bassdrum.
Ja. Ne?
Also das ist wirklich so bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam. So hat's ja eigentlich gemacht. Ne?
Ich habe mein Bestes gegeben.
Ja, genau. Und du hast die Leute damit ja auch voll abgeholt. Ne? Das war ja also genau das, worum es da ging. Aber ich musste mich da noch ein bisschen dran gewöhnen, muss ich sagen.
Sorry fürs Erschrecken.
Alles gut. Manchmal brauchst du ja auch so Momente, dass man sich dann irgendwie erstmal fragt, so was war das denn gerade? Ne? Ja, aber das war sehr, sehr schön, ja.
Aber das muss ich auch sagen. Also mit völliger Begeisterung habe ich das ja jetzt mitbekommen. Und es holt mich vollkommen ab, auch in meiner Kindheit. Das erinnert mich total dran. Ich habe ja auch die Raveland dann in meiner Schulzeit am Frankfurter Flughafen geholt oder am Bahnhof, da gab es die halt damals am Kiosk.
Richtig.
Ich glaube, die war auch bei mir im Schulranzen drin. Also ich glaube,
damit hatte ich auch.
Damit habe ich mich gebildet.
Ja, ich erinnere mich auch noch, dass ich im Bio-Unterricht, da gab es einen Artikel, die Sons of Ilsa testen Drogen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Sons of Ilsa, ich weiß nicht, muss man das erklären, ist eher so ein Satireprojekt von Christopher Just. Wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Und die hatten, es gab da so einen Grafiker, Andy Orrell, hieß der. Der hatte in jeder Ausgabe so 1 bis 2 Seiten, die er vollkommen zur freien Verfügung hatte. Und er hat alle Leute immer so durch den Kakao gezogen. Unter anderem auch zum Beispiel den Raveline-Geschäftsführer Genghis, ne? Oder auch DJ Hell war immer ein Opfer. Und also so Leute aus dieser ganzen Gigolo-Mischpoke. Und naja, und dann gab es irgendwie diesen Artikel, dass offensichtlich die Christopher Hughes und der, vergessen, wie der andere Wotan war oder so, dass die sich durch die gesamte Palette von Drogen testen und dann so ihre Erfahrungen da so aufgezeichnet werden. Und das habe ich im Bio-Unterricht angebracht. Ne? Also ich habe das meinem Bio-Lehrer gebracht. Der hat natürlich den Satire-Aspekt durchaus verstanden, aber wir haben das groß thematisiert. Ne?
Ja.
Also das war schon, die Raveline fand auch bei mir im Unterricht immer durchaus statt.
Eine Bildungszeitschrift.
Ja, sehr. Auch im Musikunterricht.
Na, absolut.
Klar, da gab es ja bisher immer nur die Beatles und allerhöchstens so das Progressivste und Modernste war immer dann vielleicht Pink Floyd, ne, weil sie dann auch schon das erste Mal so einen Synthesizer benutzt haben, aber darüber hinaus, ne, Kraftwerk war nie ein Thema zum Beispiel. Die waren ja also auch schon sehr früh sehr populär und wichtig für die Entwicklung von Musik, gerade auch in Deutschland. Ne. Und das war nie ein Thema, das hat mich immer sehr genervt. Deswegen habe ich auch versucht, auch selber so ein bisschen Input zu liefern. Und dann meistens durch die Raveline, ja.
Wie ist das denn jetzt eigentlich, wie kam der Gedanke zustande, dass ihr das Ganze jetzt wieder so ein bisschen, was heißt bisschen, ihr erweckt das Ganze wieder?
Also bisschen, muss man auch dazu sagen, ist tatsächlich so, weil ich habe ja nebenbei auch noch einen Vollzeitjob und mache zusätzlich auch noch das Face-Magazin und habe diverse andere Sachen. Deswegen muss ich so auf Zeitfenster vertrauen, die sich öffnen, um sich gut oder angemessen um die neue Raveline zu kümmern. Also ich merke das jetzt gerade, ich habe gerade nicht ganz so viele Kapazitäten wie noch vor 2 Wochen, aber ich habe immer noch großes Interesse daran, das weiterzuführen. Wir haben auch viele Pläne noch, aber dazu vielleicht gleich auch noch. Ja, also eigentlich gestartet ist dieser Gedanke vielleicht sogar schon in dem Moment, wo die Raveline damals in die Insolvenz ging. Das war 2012, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, da zerflog ja einfach alles. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gingen so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen. Es gab dann auch Konflikte zwischen der einen und der anderen Seite. Also es entzweite sich so richtig. Und die Stimmung war auch irgendwie durchaus so ein bisschen vergiftet. Und ist, also bis heute scheuen sich manche Leute einfach vor einem Gespräch oder überhaupt. Ne? Andere haben damit komplett abgeschlossen und wollen davon nichts mehr wissen. Aber in dem Moment war mir eigentlich schon bewusst, jetzt gerade geht hier unheimlich viel verloren. Ne? Also ein Stück deutsche Musikgeschichte oder Kulturgeschichte endet hier jetzt an diesem Punkt. Und ich habe damals schon irgendwie versucht, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sich die Domain irgendwie so hintenrum zu sichern und so. Das ist mir alles nicht gelungen, weil das dann in die Insolvenzmasse gegangen ist, die aber letztendlich keiner gekauft hat. Und irgendein Domainhändler hat sich dann die Domain geschnappt und die stand viele Jahre zum Verkauf. Und ich habe immer mal versucht, dem irgendwie zu schreiben, hier ein paar hundert Euro oder so, und geht da nicht was? Und der ist ja nie drauf eingegangen. Ne? Und dann lag das tatsächlich eine ganze Weile auf Eis und mittlerweile arbeite ich in einem Laden, der eine relativ große Rechtsabteilung hat, also auch viele Anwälte da sitzen hat, und dann bin ich mal mit einem ins Gespräch gekommen und hat dem so erzählt, was damals so war. Und dann habe ich ihn gefragt, du sag mal, kannst du nicht mal nachgucken, ob die Marke noch irgendwie zu haben ist? Ne? Und dann guckte er da so in dieses Register und sagte, nö, die ist gelöscht. Ne? Also die kannst du dir registrieren. Und dann habe ich das gemacht. Ne? Das ist ja also ein paar tausend Euro tatsächlich auch gekostet, glaube ich. Aber das war mir irgendwie, das fand ich total geil. Ne? Weil ich wusste, okay, ich kann jetzt schon mal irgendwie sicher sein, dass niemand irgendwie auf doofe Gedanken mit eben diesem Vermächtnis der Raveline kommt, weil es jetzt ab sofort irgendwie auch meins ist.
Gesichert.
Ja, und ich da irgendwie einen Finger drauf haben kann. Und dann habe ich diesen Domainhändler eben auch nochmal kontaktiert und der hat sich auf Ratenzahlung dann eingelassen. Und dann habe ich, glaube ich, auch ein halbes oder dreiviertel Jahr diese Domain abbezahlt. Und es waren, glaube ich, dann auch nochmal 1.500 Euro oder 2.000 oder so. Also es war, ich habe da jetzt schon richtig auch Kohle reingesteckt.
Ich wollte gerade sagen, also man merkt ja förmlich, du brennst dafür.
Ja, total. Und das ist mir irgendwie auch wichtig, einfach weil das so ein wichtiger Teil meiner nicht nur Jugend- oder Sturm- und Drangzeit ist, sondern für mich auch ein Stück weit Identität, weißt du? Weil also das, was da musikalisch transportiert wurde, ist so eins, aber zum anderen gab es ja auch die Grafik der Raveline, die mich wahnsinnig inspiriert hat als Grafiker, der ich ja nun mal bin. Ich muss sagen, so über die Jahre, also nach hinten raus, hat das mit der Grafik natürlich irgendwie auch deutlich nachgelassen. Also ich bin lange kein so kompetenter Typ wie die Leute, die in den Anfangszeiten diese Grafik gemacht haben. Planet Pixel will ich ja auch nochmal erwähnen, aus Köln. Also richtig gute Leute, ne? Und an denen habe ich mich schon immer versucht zu orientieren, aber ich bin da immer krachend dran gescheitert. Und dass das Layout am Ende doch eher nüchtern geworden ist, liegt sicherlich dann auch daran, dass im Redaktionsschluss ja sehr wenig Zeit ist. Also das ist ja auch heute noch so. Eigentlich ballern wir so eine Ausgabe Face in, lass mal wirklich so 3 Tage richtig harte Arbeit sein, ne? Aber in 3 Tagen wird so ein Heft durchlayoutet. Und dass du in der Zeit nicht exorbitante Grafikexperimente machst, das liegt dann, glaube ich, auf der Hand. Und deswegen habe ich irgendwann so Templates gebastelt, die man sehr schnell anpassen kann, die vielleicht dann auch so ein bisschen langweilig erscheinen manchmal. Aber das ist irgendwie so ein Kompromiss aus Funktionalität und ja, so, da geht noch was, ne?
Also ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, also ich bin dir dankbar dafür, dass du das jetzt so, also dass du dich da so engagierst oder engagiert hast schon in dem Sinn und das Ganze wiederbelebst. Wow.
Ja, aber du kennst das auch selber. Weißt du, wenn man für irgendein Thema richtig brennt, dann klemmt man sich dahinter und dann hört man erst auf, wenn man nicht mehr kann.
Ja. Ja.
Also wenn du ins Bett musst oder aufs Klo oder wenn du Hunger hast. Erst dann merkst du, dass um dich rum einfach auch weiterhin was passiert. Und ich kann mich einfach sehr gut in diesen Tunnel begeben. Also so ein Hyperfokus, das kriege ich wirklich sehr, sehr gut hin. In vielen Dingen, die ich so mache. Ja, und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass das bei der Raveline ganz offensichtlich der Fall ist. Und wie gesagt, so das Thema soll ja auch noch wachsen. Also wir haben mittlerweile dann ein gewisses Team auch zusammengestellt. Da sind auch durchaus ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von früher dabei. Gründungsmitglieder unter anderem, die so Anfang der 92 das Ganze in Gelsenkirchen auch noch so als schwarz-weiß kopiertes Ding mit aus der Taufe gehoben haben, so die sind dabei. Das soll noch spannend werden. Ja.
Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen. Wie sind denn die Pläne? Was stellt ihr euch vor? In welche Richtung wird es gehen?
Also es sind natürlich jetzt sehr viele ungelegte Eier und wahrscheinlich wird man in einem Jahr sagen, ach, das wollten die auch nochmal und das und so und da ist dann nichts draus geworden. Aber wir möchten gern wenigstens eine Party mal veranstalten, eigentlich gerne mehrere, aber eine Party, auf der es eben diesen Fokus auf, ich nenne es jetzt mal, die gute alte Zeit gibt, also 90er, 2000, Techno, die großen Hits, ob es jetzt Elektrochemie, LK oder meinetwegen Laurent Garnier oder ein Hardfloor oder also so all diese Leute, ne? Dass man die Sachen, die damals so wahnsinnig relevant waren und die heute aber höchstens vielleicht in Remixen oder so in Neuauflagen wieder gefeatured werden, dass man die Originale nochmal rausholt und dann eben auch die Leute mitnimmt, die eben jetzt auch schon so wie ich bin 45 jetzt und wahrscheinlich auch eher schon so die zweite Generation dieser ganzen Techno-Nummer. Es gibt ja auch Leute, die sind, keine Ahnung, die kratzen langsam am Rentenalter, ne? Und haben trotzdem immer noch so dieses, sind einfach sehr tief verbunden mit dieser Musik, mit dieser Kultur. Und ich war zuletzt, die letzten Monate, es gibt in Köln hier so eine Reihe, die nennt sich Immer noch Tanzen. Und das ist eine Party, die richtet sich tatsächlich an die Leute, ich würde mal sagen, Ü40 vielleicht. Aber auch so Open End, ne? Leute, die, ist ja egal, wie alt man dann am Ende ist.
Auf jeden Fall nicht das Feiern verlernt.
Ja, genau. Und die Party geht um 17 Uhr los und endet um 23 Uhr. Die ist jedes Mal zum Bersten voll, ne? Und da ist wirklich eine riesen Stimmung und auch wieder so eine Euphorie, die man früher vielleicht mal kannte, ne? Bevor das alles losging mit irgendwie, ich muss alles mitfilmen und ich muss mich selber hier so ein bisschen präsentieren und so. Also da ist schon so ein grundsätzlicher alter Vibe irgendwie vorhanden. Und für diese Party wollen wir das natürlich gerne noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben und mal gucken, was es da so gibt. Ne? Also was uns da noch so einfällt. Ansonsten bin ich gerade dabei, ein Podcast tatsächlich zu konzipieren, der ja sich mit den alten Protagonisten des Heftes unterhält, wie so deren Sicht auf die Geschichte der Raveline ist, was die erlebt haben. Es gibt ja auch viele verschiedene Sichtweisen auf die Raveline. Da gibt's ja einerseits die da diesen Underground-Gedanken sehr hoch gehalten haben. Dann gab es die sagen, nee, wir mussten das schon irgendwie verkaufen, sonst wäre es alles nicht, hätte sich das nicht tragen können. Oder dann hast du die Trancer, ne? Oder dann hast du irgendwie die den tiefsten Underground-Kram immer so hochgehalten haben und so. Und auch die Geschichte der Raveline, auch also so wer hat was gekauft und wann wurde der Laden übernommen und aus welchen Gründen und so. Also da gibt's schon verschiedene Sichtweisen, die sich mitunter auch ganz schön widersprechen. Und das finde ich total spannend, das mal zu hören von den Leuten selber, die dabei waren. Und das ist zumindest so eine Idee, aber ja, man muss das dann auch irgendwie machen, ne?
Aber das wollte ich gerade sagen. Also es klingt sehr spannend und da werde ich dranbleiben. Mhm. Und jetzt haben wir über die Zukunft für das Projekt Raveline gesprochen. Mhm. Wie sieht's denn bei dir aus? Also ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen in der Vorbereitung gelesen, du durchläufst auch so eine, ja, ich sag mal, sanfte Rückkehr. Auch zurück ins Nachtleben. Arbeitest an neuer Musik, legst dann jetzt vielleicht auch wieder vermehrt auf. Wie kann man...
Also es ist so, ich habe, als ich bei der Raveline angefangen habe, bin ich natürlich erstmal so reingeraten. Aber ich habe dann 2010 dann auch Kinder bekommen und geheiratet und so und bin dann erstmal ziemlich häuslich geworden tatsächlich und hab so mein Engagement ins Nachtleben also deutlich zurückgefahren. Nicht zuletzt, weil meine Frau auch da nicht so involviert war in dieses ganze Thema. Die war immer eher so an dieser Indie und Rock und sonst irgendwie Geschichte dran, was nie so mein Thema war. Ne? Und deswegen habe ich mich da ein bisschen von fern gehalten und aber auch vor allem für die Kinder da zu sein und so. Ne? Das ist natürlich klar. Ja. Und jetzt ist es aber so, ich habe mich vor 2 Jahren dann doch getrennt, weil verschiedene Dinge nicht so gut dann mehr gepasst haben. Kurzer Nebensatz, wir verstehen uns mittlerweile wieder hervorragend so, aber es ist einfach vorbei und seitdem begebe ich mich einfach wieder mehr ins Nachtleben. Ne? Also ich habe gemerkt, dass ich total gerne tanzen gehe auch. Das war früher gar nicht so. Ich war früher eher so derjenige, der dann die Musik gemacht hat. Aber mittlerweile gehe ich mega gerne tanzen und feiern. Ne? Das ist also einfach ein Rückkehr zu einer Selbstwahrnehmung einfach. Ne? Also ich fühle mich da einfach sehr stark selber auch so in diesem Moment. Ja, finde auch einfach den Dreh jetzt wieder zurück zum Produzieren. Das habe ich zwar immer irgendwie auch gemacht, ich habe auch einen relativ großen YouTube-Kanal so zwischenzeitlich gestartet, wo ich so ein bisschen so Live-Jams mache und so, aber das sind eher immer nur so Spielgeschichten gewesen. Und jetzt fange ich gerade an, wieder so richtig zu produzieren. Ich habe so 3 Sachen, die gehen so ein bisschen in so eine Detroit Richtung. Also schon auch ein bisschen schneller und so ein paar Chords und so. Da habe ich irgendwie gerade Bock drauf. So. Und ja, und es kommen demnächst so ein paar Platten und das finde ich ganz toll. Also ich merke, ich komme langsam wieder zurück und treffe auch so alte Freunde von früher wieder, die da irgendwie auch noch verwurzelt sind. Ich lerne aber auch ganz viele neue Leute kennen. Das macht mir gerade unfassbar viel Spaß und das ist eine schöne Rückkehr irgendwie ins Nachtleben, ja.
Das ist sehr schön. Das bringt mich auch zu meiner allerletzten Frage, Stefan.
Ja.
Und zwar ist die Frage, und die stelle ich wirklich jeden Gast in diesem Podcast immer zum Schluss. Was bedeutet dir die Nacht? Was macht das Nachtleben mit dir?
Ja, die Nacht ist für mich einfach immer eine Ausnahmesituation. Einfach allein deswegen, weil das Licht weg ist. Ne? Also ohne Licht sieht man ja manche Dinge eben auch nicht. Und andere Dinge treten dadurch ein bisschen deutlicher hervor. Es sind sicherlich auch die Menschen oder die Leute, auf die man trifft. Weil einerseits so wird ja ganz natürlich so ein bisschen aussortiert, dass so die sagen wir mal, gewöhnlichen Alltagsleute in der Nacht schlafen und dann auch gar nicht so vor Ort sind. Und da, wo man sich dann aber nachts aufhält, da trifft man meistens auf die richtig spannenden Leute, ne? Auf die eine Geschichte zu erzählen haben, die ein Anliegen haben. Natürlich auch viele kaputte Leute, ne? Aber selbst die haben ja auch durchaus Hintergründe, warum das alles so gekommen ist. Aber naja, also es ist einfach eine ganz wilde Mischung. Und gerade, glaube ich, auch bei uns in unserer Szene, in der elektronischen Musikszene, hast du sehr viele Freigeister und so dieser alte Vibe von, ne, was in the beginning there was Jack so schönes aufgezählt wurde, ne, you may be white, you may be black, Jew or Gentile und so. Das macht alles keinen Unterschied. Und so, wir sind da, also man ist sehr offen in der Nacht und ja, trifft auch auf Leute, die genau das zurückbringen. Und wenn man darüber hinaus dann auch noch zusammen so ein bisschen Hedonismus walten lassen kann, dann ist das natürlich auch eine Sache, von der man sehr lange auch in der Woche noch gut hat. Also damit meine ich nicht, dass man großartig verkatert ist, aber so dieses Gefühl, das trage ich zum Beispiel immer noch sehr lange mit mir rum. Und das ist eine ganz tolle Sache.
Ach, wunderbar. Das hast du so toll beantwortet.
Ja, schön.
Ich danke dir für deine Zeit und ja, bin sehr happy, dass du mein Gast warst hier im Podcast.
Felix, ja, sehr herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe dir auch schon gesagt, so ich höre mich jetzt auch nochmal durch die anderen Folgen. Ich habe im Vorfeld auch das durchaus schon gemacht. Aber ich finde deinen Podcast wirklich super informativ und die Leute kommen auch richtig toll ins Plaudern. Das ist eine sehr gute Sache. Weiter so.
Ich gebe mir Mühe. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ja, und ich gebe mir natürlich auch weiterhin viel Mühe für euch. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Die nächste Folge We Are The Night erscheint wie gewohnt in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich euch eine richtig gute Zeit. Euer Felix Kröcher.
We Are The Night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schwäbs. Let's Schwäbs. Das Original. Hi.